Flüchtlinge im 20. und 21. Jahrhundert. So heißt das Thema der Ringvorlesung in diesem Jahr und eröffnet wird die Ringvorlesung von Rupert Neudeck. Und den begrüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Neudeck.
Ja, guten Tag.
Es ist ja so, dass ich schon versucht habe, im Vorfeld mit Ihnen ein Interview zu führen und da haben Sie mir aber geschrieben, dass Sie noch bis Samstagnacht auf Lesbos in Griechenland waren. Da waren Sie ja sicherlich nicht zum Urlaub.
Ja, das ist richtig. Ich bin hätte auch nie gedacht, dass ich in meinem Leben mal dorthin kommen würde, weil das in der Tat für mich eine Urlaubsinsel ist und hoffentlich auch mal wieder werden wird. Aber jetzt ist diese Insel Opfer der Tatsache, dass es 4 Kilometer von dem türkischen Festland entfernt liegt. Und das ist wahrscheinlich die kürzeste Strecke zwischen Europa und Asien, zwischen Griechenland und Kleinasien und Türkei, die man sich vorstellen kann. Und da an der Küste in Sakla Sikaminia, wo ich gewesen bin, dort landen nachts und tags andauernd Schlauchboote, die völlig überladen sind, wo schreckliche Sachen passieren. Nachts, vorgestern Nacht ist noch ein kleines Kind einfach ins Wasser gefallen und ist damit ertrunken, weil die Mutter es nicht mehr halten konnte, weil der Wehrgang zu hoch war. Also genau das ist der Grund, weshalb ich mich auf Lesbos ausgehalten habe.
Jetzt haben Sie ja schon ein paar Eindrücke gegeben. Wie ist denn gerade die Situation dort vor Ort? Wie kann man sich das denn vorstellen? Denn gerade in den letzten Tagen und Wochen hat man ja dann doch eher zumindest in der medialen Berichterstattung von zum Beispiel Ungarn oder so mitbekommen. Und ich frage mich die ganze Zeit, was passiert gerade in Griechenland, wo ja die Situation sowieso auch in Anführungsstrichen ohne die Flüchtlinge schon eine angespannte ist.
Ja, wir haben es zu tun mit einem wirklich weltgeschichtlichen Moment, den wir noch gar nicht richtig begreifen. Die Menschen machen sich zu Zehntausenden, möglicherweise demnächst sogar zu Hunderttausenden auf den Weg, weil sie in ihrem eigenen Land keine Perspektive für sich sehen. Deshalb sind die meisten dieser Menschen eben auch junge Menschen, die einen Arbeitsplatz wollen, die eine Berufsausbildung wollen, die studieren wollen. Und es sind eben, das war mein großes Überraschungserlebnis, sind nicht nur die Syrer, von denen wir ja in Deutschland oder an die wir uns schon fast gewöhnt haben, weil wir wissen, das sind Menschen, die unmittelbar einem wahnsinnigen Krieg in ihrem Lande, der Bomben auf ihre Häuser regnen lässt, entfliehen. Es sind jetzt auch Afghanen, und das ist eine ganz neue Qualität, es sind zigtausende Afghanen unterwegs, die durch zwei islamische Brüderländer gehen, nämlich den Iran, Persien und dann durch die Türkei, um dann nach Europa zu kommen und dort anzukommen. Und das war für mich ein besonders wichtiges Erlebnis.
Warum war das besonders wichtig für Sie?
Weil ich mir vorstellen kann, dass es eine ganz große Unruhe unter den jungen Menschen der arabischen Halbinsel gibt, auch der islamischen Länder darüber hinaus. Und die gibt es auch, das weiß ich auch aus eigener Beobachtung. Es gibt eine ganz große Revolte dieser jungen Menschen, die sich sagen, mein Gott, was ist das denn? Wir haben gelernt in der Koranschule, dass wir freundlich aufgenommen werden, immer in der muslimischen, islamischen Umma, also der Weltgemeinschaft der Muslime und in dem Staat, in dem der Islam die Mehrheit hat, da sind wir willkommen. Und die erleben jetzt das genaue Gegenteil. Die haben uns das erzählt, diese jungen Menschen. Die haben uns erzählt, dass sie sowohl im Iran furchtbar malträtiert, also geschlagen wurden, geprügelt wurden, damit sie endlich die 1.000 Dollar rausgeben für den nächsten Marsch über die nächste Grenze. Und in der Türkei, wo ja eine Regierung ist, die auch sagt, dass das ein islamisches Land ist, die AKP von Erdogan, da wurden sie an der Küste nochmal ganz furchtbar geprügelt. Und wir haben auch die blauen Flecken gesehen bei diesen Menschen. Also da gibt es einen Wandel im Bewusstsein dieser Menschen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das könnte für Europa nochmal ganz wichtig sein, dass Europa plötzlich für diese Muslime, für ein der Freiheit und der Befreiung ist. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir uns klar machen müssen.
Jetzt wird ja auch schon deutlich, dass Sie vor allen Dingen auch schon viel in Kontakt mit Menschen stehen, die selber auf der Flucht sind oder auf der Flucht waren. Sie sind ja auch selber in Danzig geboren. Welche Rolle spielte und spielt denn Flucht in Ihrem eigenen Leben?
Ja, eine ganz große. Man kann Kindheitserfahrungen ja nicht überschätzen. Ich war 5 Jahre, als wir am 30. Januar 1945 ein Schiff im Hafen von Gedingen versäumt haben, weil wir eine Stunde zu spät kamen. Familie, meine Mutter mit vier Kindern, die wir damals waren. Und am Abend desselben Tages erfuhren wir, weil wir geweckt wurden in einem Seemannsheim, dass dieses Schiff mit 7500 deutschen Flüchtlingen an Bord, die nach Schleswig rübergingen, dass dieses Schiff torpediert wurde von 3 Torpedos der sowjetischen Rotbanner Flotte. Und wir hatten also das Glück, dass wir zu spät gekommen sind, und dann waren wir auf dem Treck durch ganz Deutschland. Also ich kann diese Zeit des Ausgesetztseins, wo man nicht weiß, ob man noch Vertrauen in die Menschheit haben kann, das kann ich nie vergessen. Und ich glaube, dass es deshalb auch in Deutschland eine so große Bewegung gibt, die Menschen helfen will, die in dieser gleichen Situation sind, weil wir eben 12,5 Millionen Menschen damals waren, die ankamen und die in einer Situation aufgenommen wurde, wo man einfach sagen würde, es gibt überhaupt nichts mehr. Es gibt keinen Wohlstand, es gibt keine funktionierende Industrie, es gibt keine Wirtschaft, es gibt schon gar keinen Supermarkt, es gibt nichts mehr. Und in der Situation hat das sogar geklappt. Und daraus ist eine Kraft entstanden, eben auch in Situationen, wo es an Überforderung zu grenzen scheint, weiter Kräfte zu sammeln und zu mobilisieren.
Jetzt sind wir ja schon ein bisschen so in der historischen Debatte drinne. In dem Ankündigungstext, ich habe es eben auch schon so vorgelesen, steht auch, dass im 20. Jahrhundert, eben als das Jahrhundert der Flüchtlinge, die Rechts- und Sozialfigur des Flüchtlings ein Profil erhalten hat. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Naja, wir leben eben in dieser Zeit, in der es internationale Konventionen gibt, in dem ein Flüchtling jemand ist, der international nach den Regelwerken der UNO, die ja unsere Errungenschaft ist, akzeptiert ist und Rechte hat. Das ist ja das Wichtigste für dieses moderne Bewusstsein, dass wir als Menschen nicht nur in unserer eigenen Gesellschaft, nicht nur in unserer nationalen Identität, sondern weltweit hat ein Flüchtling Rechte. Und das ist etwas, das ist eine Errungenschaft, die wir nicht kleinreden sollten. Die sollten wir weiter hochhalten, auch in Zeiten, in denen es schwierig wird, wie jetzt gegenwärtig. Es wird sicher schwierig werden, es wird sicher eine gewaltige Herausforderung werden. Aber es ist wichtig, dass wir uns diese große Errungenschaft der Neuzeit bewusst machen.
Gegenwärtig gibt es ja auch eine Debatte zur Verschärfung des Asylgesetzes, und auch in Erfurt gehen immer mehr Leute auf die Straße, weil sie der Meinung sind, es gibt zu viele Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die zu viele Rechte hätten. Wie sehen Sie denn das, wenn Sie sich diese mediale, politische, aber auch gesellschaftliche Debatte derzeit anschauen? Wie würden Sie diese Debatte beschreiben, und vor allen Dingen vielleicht auch, weil ja auch das Thema Flucht für Sie auch schon immer, Sie selber als aktiver Mensch, Thema in Ihrem Leben war, wie hat sich diese Debatte vielleicht auch so im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert, wenn sie sich denn verändert hat?
Also einmal wird es immer eine Debatte geben, es wird nie eine gemeinsame Meinung geben einer ganzen Gesellschaft, es wird nicht mal eine gemeinsame Meinung unter den Christen der Gesellschaft geben, es wird immer verschiedene Meinungen geben, das ist erstmal normal. Aber dass man in Deutschland zumal, dass wir in Deutschland uns klar machen müssen, dass wir, gerade wir, dürfen nach dem größten Debakel in deutscher Geschichte uns nie mehr erlauben, dass Menschen, die zu uns kommen, schlecht behandelt werden, diskriminiert werden, dass sie ungerecht behandelt werden. Das dürfen wir uns nicht erlauben. Das schließt nicht aus, dass es eine vernünftige Politik geben muss, auch im europäischen Rahmen, möglichst im europäischen Rahmen, die dazu führt, dass eben eine Lastenverteilung möglich ist. Die besteht noch nicht, und da kann man nur hoffen, dass die Politik es schafft, dass in den nächsten Wochen diese Lastenverteilung stattfindet. Sie wird wahrscheinlich nicht in der ganzen EU stattfinden, aber ich plädiere dafür, dass die 14 Staaten der EU, die Flüchtlinge aufnehmen wollen, dass die sich zusammenfinden unter dem Deckmantel der EU, damit diese gemeinsame Aufgabe und das Quotensystem dann stattfinden kann.
Flüchtlingspolitik in einem europäischen Rahmen, wie Sie das nennen, klingt ja mehr als logisch. Wenn ich jetzt aber an eine in Anführungsstrichen gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik denke, da fällt mir zunächst erstmal irgendwie Abschottung, Abgrenzung ein. Also Stichwort Frontex und Festung Europa. Wie sehen Sie denn das? Wie ist es denn um die gemeinsame Flüchtlingspolitik in der EU derzeit bestellt?
Noch nicht gut. Wir haben eine Sache gemacht, die man auch nicht verurteilen kann. Wir brauchen natürlich auch in einer neuen Gemeinschaft von 28 Staaten einen Schutz der Außengrenze. Wir können nicht, es gibt ein Recht dieser Gemeinschaft, nicht alle einfach reinzulassen, sondern das nach Kriterien zu machen, die die Gesellschaften bestimmen. Das ist auf jeden Fall richtig. Das hat man gemacht. Was man versäumt hat, ist, sich zu fragen, da ist so ein unglaublich elementarer Druck, den man schon gesehen hat seit 20 Jahren, zum Beispiel in afrikanischen Ländern. In Nordafrika sitzen Hunderttausende junge Leute, die auf eine Berufsausbildung warten. Da müsste man eben das tun, was die Politik zwar jeden Tag quatscht, aber wovon sie nichts tut. Da könnte man sehr viel tun. Man könnte in verschiedenen afrikanischen, nordafrikanischen Ländern könnte man jetzt eine große Berufsausbildung beginnen, auch für die Migranten, die dort sind. Und die würden, das wissen wir aus Erfahrungen, die wir gemacht haben bei der Arbeit in Afrika, dann würden junge Menschen auch mit einem Examenszertifikat über einen Beruf wieder zurückgehen in ihr Heimatland, weil sie dann ihre Familie ernähren können und ein Gewerbe, einen Job aufmachen können.
Wenn ich jetzt auch gerade an das Beispiel afrikanische Flüchtlinge denke, beziehungsweise ja eben nicht syrische Kriegsflüchtlinge, dann schwirrt mir auch immer so im Kopf herum, dass es ja quasi nach dem deutschen Asylrecht ja nur die Leute Asyl bekommen, die auch als politisch verfolgte Flüchtlinge gelten, beziehungsweise aus Krisengebieten kommen. Aber eben immer mehr Leute kommen eben natürlich auch nach Europa, weil sie schlicht und einfach ihre Familie ernähren wollen und müssen. Und da finde ich ja diesen Begriff des Wirtschaftsflüchtlings, der ja fast inflationär heutzutage benutzt wird, auch sehr irritierend. Was ruft denn dieser Begriff Wirtschaftsflüchtlinge bei Ihnen für Assoziationen hervor und inwiefern ist er zutreffend und auch nicht oder auch nicht?
Den Begriff gibt es für mich nicht, weil er falsch ist. Ich kann auch nicht von einem protestantischen Katholiken sprechen, das ist alles Unsinn. Es gibt Flüchtlinge und es gibt Nichtflüchtlinge. Und wir haben nicht nur das deutsche Asylrecht, wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention, die über 180 Staaten der Welt unterschrieben haben. Und es ist wichtig, dass wir uns klar machen, es eine Gesellschaft, gerade wie die deutsche Wirtschaft sagt uns das jede Woche, die in 25 Jahren 7 Millionen ausgebildete Arbeitskräfte braucht. Eine solche Gesellschaft braucht nicht nur einen Asylzugang, sondern sie braucht auch einen Einwanderungszugang. Und da ist ja die Bewegung in der Politik, dass man, große Parteien haben ja schon entsprechende Gesetzentwürfe vorgelegt. Das ist, glaube ich, das, was die Hausaufgaben müssen wir jetzt machen, damit nicht nur jemand, der behaupten kann, er ist politisch verfolgt, hier bei uns reinkommt, sondern auch andere Menschen, die durchaus guten Grund haben, unsere Mitbürger zu werden.
Jetzt haben wir schon ganz viele Themen irgendwie angesprochen und Ihr Vortragsthema für die Ringvorlesung, für die Eröffnung ist ja das Jahrhundert der Flüchtlinge nicht nur im 20., auch im 21. Jahrhundert. Was genau wird denn dieser Vortrag alles besprechen und was werden Sie da alles ansprechen?
Na, das werde ich jetzt nicht alles verraten, weil sonst braucht ja keiner mehr dahin zu gehen. Aber ich werde klar machen, dass die Erwartung, die wir hatten im letzten Jahrhundert, da viel ist das Stichwort gefallen von Heinrich Böll, dem Literaturnobelpreisträger, von dem Jahrhundert der Flüchtlinge. Das war im letzten Jahrhundert und wir haben natürlich gedacht, dass dieses große Thema irgendwann vorbei sein wird. Aber wir haben uns geirrt und deshalb müssen wir uns auch heute an die Situation der Flüchtlinge gewöhnen, die in größerer Zahl kommen. Ich werde versuchen, die Schauplätze aufzusuchen in meinem Vortrag. Ich werde mit den Zuhörern nach Melilla gehen, ich werde nach Lesbos gehen, ich werde nach Nordägypten gehen, ich werde nach Vietnam gehen, ich werde in den Libanon gehen, an die Grenze zu Syrien, bildlich gesprochen, um diese Situation besonders drastisch darzustellen, damit wir vielleicht auch in einem akademischen Hörsaal mal zu möglichen Lösungen oder Lösungsversuchen kommen.
Jetzt sagten Sie auch gerade, Sie wollen das versuchen, besonders drastisch darzustellen. Ich denke mir ja auch immer, wenn ich mir gerade die Proteste von sogenannten Asylgegnern oder Kritikern anschaue und vor allen Dingen auch anhöre, dann ist das ja manchmal krude, was da für verzerrte Vorstellungen darüber sind, wie es denn da vor Ort ist. Braucht es diese Konsequenz, dieses krasse Darstellen, die drastische Darstellung von den Lebensumständen der Leute vor Ort?
Nein, es braucht nur die realistische Darstellung. Es braucht manchmal nur den Klick eines Fotoapparats, um sich klarzumachen, in welcher unglaublich paradiesischen Situation wir in Sicherheit seit über 70 Jahren in Europa leben. Dieses Bild derer, die da ankommen. Ich habe jetzt vor 3 Tagen ein Schlauchboot gesehen, da war sogar ein junger Mensch, der in einem Rollstuhl saß drauf, und der wurde dann den Berg hochgefahren. Also wenn man das Elend und wenn man das Glück sieht von Müttern, die ihre Kinder bewahrt haben über diese Fahrt und über diese 2000 Kilometer Flucht, die völlig erschöpft sind und die ihren ersten Tee trinken und sich dann klar machen, was sie alles aufgegeben haben, dann glaube ich, wird man anfangen zu begreifen, was mit diesen Menschen alles passiert sind, und dann wird man nicht so schnell wütend oder protestierend wütend sein.
Das sagt Rupert Neudeck. Er wird im Rathausfestsaal die Ringvorlesungen Reihe Flüchtlinge im 20. und 21. Jahrhundert eröffnen. Herr Neudeck, ich danke Ihnen schon mal für das Gespräch und freue mich natürlich auch auf einen spannenden Vortrag von Ihnen.
Dankeschön.